Also, Karl der Große, er war ganz anders. Anders auch, als er hier auf diesem Bild dargestellt ist. Das hat die österreichische Landesbank herausgegeben, eine Gedenkmünze vor 2 Jahren, das aus dem Prospekt abgelichtet. Also, er war wirklich groß, auch körperlich groß, 1,92 Meter, aber hat keinen so schönen Hals gehabt, einen sehr gedrungenen Hals, athletischen Körperbau, mehr ein rundes Gesicht, unten bei dieser kleinen Gedenkmünze, das ist nachgemacht dem Bild, das wir in Müster haben in der Schweiz, der Karl der Große 801 diesen Kirchenbau begonnen und da ist dieses Gesicht abgebildet, ein rundliches Gesicht, das ein bisschen verlängert wurde durch ein Bart. Aber merkwürdigerweise hat er eine sehr hohe Stimme gehabt. Das ist bei berühmten Persönlichkeiten manchmal üblich. Otto von Bismarck, wenn Sie den Namen schon mal der Erfinder der Bismarck-Heringe, der deutsche Reichskanzler Bismarck, hat eine ganz hohe Stimme gehabt, Eure Majestät. Und unser erster Ministerpräsident hier in Baden-Württemberg, Reinhold Meyer, Reitschulte, Viertelsbringer aus dem Bremstal, hat eine ganz hohe Stimme gehabt. Merkwürdig, dass manchmal auch große Politiker eine hohe Stimme haben, sich bloß am Telefon immer gefährlich mit diesen Menschen. Meyer! Dann sagt man, ich hätte gerne Ihren Mann gesprochen. Also so ähnlich war es bei Karl dem Großen, gut, dass damals kein Telefon gab. Bei Augustin haben wir gesagt, wir merken uns die Jahreszahl, wie war das nochmal, Todesjahr? Gib mir mal. Ich will mal sehen, was hängen bleibt bei euch. 430. Und gesagt, Todesjahr, wir merken da, gegen den Tod hin, da geschieht mehr als bei dem Geburtsjahr. Und beim Karl dem Großen können wir uns die Jahreszahl 800 merken. Oben bei der Überschrift auf diesem Arbeitsbogen. Karl der Große, geboren 742, fränkischer König 754, also war 12 Jahre alt. Ab 771 fränkischer Alleinherrscher und 800 in Rom zum Kaiser gesandt, 814 zu Aachen gestorben und dort auch begraben. 800 Krönung zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Aber wie ist es mal das um die Jahreszahl 800? Karl der Große, von der Statur her groß, aber auch in seinem Plan, ein Europa zu schaffen, von der Nordseeküste bis weit in den slawischen Raum nach Osten, von Golf Biskaya bis hinauf weit über Ostpreußen, bis hinunter nach Italien, bis weit nach Kroatien hinein. Und diesen geeinten Raum Europa zu nennen, zwar der Begriff Europa, den gab es schon in der griechischen Sage. Wenn wir Neue Pinakothek oder Alte Pinakothek in München gehen, Gemäldesammlungen, taucht immer wieder das Motiv auf. Der oberste aller griechischen Götter, Zeus, sich verwandelt in einen Stier und die Europa auf seinem Rücken entführt. Die Europa war eine Göttin und von der Miete der damaligen Welt, die ja zwei Stromland war, gerade noch in Israel, war das barbarisches Gebiet. Und dann hat Karl der Große zum ersten Mal dieses Europa, dieses neue Gebilde gesammelt unter einer politischen Macht und dafür gesorgt, dass es möglichst unter einem Glauben steht, nämlich unter dem christlichen Glauben. Ich habe versucht, das im ersten Abschnitt des Arbeitsbogens niederzuschreiben. haben wir alle eine groß, also dieser Bogen da hier, groß war Paul im Blick auf Körperlänge als Weinlesen, groß war er vor allem im Blick auf sein Regierungskonzept. Es sollte nämlich zu einem großen, gemeinsamen europäischen Reich kommen. Ich würde sie verändern, das habe ich übersehen, dass wir hier ein großes K haben. In diesem gemeinsamen Haus Europa sollten der Herrscher, der König oder später Kaiser und die Kirche miteinander prägende Mächte sein, Zusammenarbeit von Kirche und Herrscher. Und auf dem Fundament eines allen gemeinsamen Christenglaubens sollte es zu gemeinsamen Wertvorstellungen kommen, dadurch zu Sicherheit, Stabilität und Frieden. Jetzt habe ich ein paar Begriffe drin, die sind aus der heutigen Zeitungsbegriffen. Da werden Sie schon im Grunde genommen heute die Vorstellung vom vereinten Europa zurück auf die Konzeption von Karl dem Großen. Und deshalb ist das Ganze so aktuell auch für uns. Und deshalb war mir es wichtig, dass wir hier in diesen beiden Bibelschuleinheiten das ansprechen, Karl der Große. Jetzt kommt also die Frage, inwiefern Europa, dieser neue Begriff, der damals erst aufgekommen ist, dieser Name der Göttin, auf dieses neue Staaten gebildet. Wir müssen uns klar machen, dass ab dem Jahr 400 nach Christus eine unvorstellbare Verschiebung erfolgt ist in diesem ganzen Gebilde, das auf unserer Landkarte dargestellt ist. Und zwar, als um 400 die Hunnen, König Etzel in die Nibelungenlied, Attila sonst geheißen, von Osten gekommen sind und hier hereingedrängt haben auf die germanischen Stämme. Höchst nur vergleichbar mit dem um 1200 Genghis Khan mit seiner goldenen Horde, auch von Osten noch einmal gekommen ist. Die Hunnen, irgendwo im Bewusstsein Europas als Schreckgespenst. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, wenn die Deutschen in Frankreich einmarschiert sind, hat es geheißen, die Hunnen kommen. Schreckwurst. Diese Hunden haben von hier gedrängt, um 700, in der Geschichte spielen 100 Jahre gar keine Rolle, das ist ähnlich wie bei der heutigen Bundesregierung, Milliarden keine Rolle spielen. Um das Jahr 700 kamen die Horden des Mohammed von Mekka und Medina über Ägypten, Nordafrika bis weit hinein nach Frankreich, um 700. Ein islamischer Vorschlag ist uns auch im Hintergrund, Angst vor den Türken. Die Türken, die dann um 1400, 1500 bis vor Wien gekommen sind. Von beiden Seiten eine Zankung. Und jetzt ist Folgendes passiert. Kannst du was im Bild sagen? Wenn Sie ein Stück weichen Teig nehmen und den zusammenpressen, wo geht der Teig hin? Zwischen den Fingern hinaus, gell? Klebrig. Und so ist die Völkerwanderung gewesen. Auf der einen Seite die Hunnen gekommen, haben sämtliche Stämme hier in Mitteleuropas zusammengeschoben und der Islam um 700 herauf. Und plötzlich gab es hier eine Verschiebung unvorstellbarer Art. Flüchtlingsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg harmlos werden. Also etwa die Normannen, die von Norwegen über Dänemark, hier Estland, in England gewohnt haben, sind plötzlich hier unten. Eine ganz verrückte Verschiebung, man kann sich gar nicht vorstellen, wie das geschieht. Die Langobarden, die so in der Gegend von Warschau gelebt haben, haben plötzlich ein Reich in Italien aufgebaut. Die Langobarden, mit den langen Bären. Viele Italiener, die sehr europäisch aussehen und nicht südländisch, können ihre Abstammung auf die Langobarden zurückführen, die sich dann mit den Italienern vermischt haben. Als ich das letzte Mal da sein durfte, haben wir von Augustin gesprochen. Als der 430 gestorben ist, hier unten in Corregius, ist Hipporegius belagert gewesen von den Vandalen. Ja, die haben gehaust, wie die Vandalen sagten heute nur ein Sprichwort, die alles zerstört haben. Die Vandalen waren ursprünglich so in der Gegend des heutigen Pommern zu Hause und sind hier runter nach Südafrika gekommen. Verteilt ist zwischen den Fingern hinaus in diesen Zangenbewegungen. Alles durcheinander geraten in dieser Völkerwanderung. Nebenbei gesagt, ist ja eigenartig, dass wir in der Geschichte immer bloß Europa im Blick haben. Wir sind als Bibelleser noch gut dran, dass wir auch ein bisschen noch was von Ägypten wissen, und Babylon und Assur. Der normale Mensch weiß gerade so ein bisschen was von Europa. Dass in der Zeit längst chinesische Kaiserreiche waren, afrikanische Kulturen, sind es gar nicht bewusst. Wir sind Banausen, wir sind bloß beschränkt auf unsere europäische Geschichte normalerweise. Aber sind wir mal bei dieser europäischen Geschichte. Und aus dieser Gemengelage wurde plötzlich ein Stamm der Franken nach oben gespült. Wie sich bei Erdbewegungen, wir sagen, manche Berge sind entstanden dadurch, dass die Erdschollen sich gegeneinander bewegt haben und plötzlich sind die Berge nach oben gekommen. So ist, sind die fränkischen Geschlechter, Herrschergeschlechter nach oben gekommen. Wo ist der eigentliche Platz der Franken? Wir haben ja heute den Begriff Frank, zwei Stellen noch. Bitte?
Ja. In Frankreich.
Frankreich, das ist die eigentliche Heimat, Frankreich, Frankfurt, die Frankenfurt. Dann in Nürnberg, das sind auch Franken, nicht wahr? Ich sage, das sind Franken. Aber im Grunde genommen, der Begriff Frankreich macht deutlich, die eigentliche Heimat ist die Gegend um Metz, Lothringen. Da ist die Heimat der Franken und das ist ein Königsgeschlecht gewesen, Pippin der Kleine, Pippin der Kurze, Ludwig der Fromme, Ludwig Karl, Karl der Kahle, Ludwig der Heizbare, eine Fülle von Namen, Beinamen, von Fränkischen, also, aber der Pippin, Karl Martell, hat, das war ein Hausmeier, vielleicht wird er mal später den Begriff hört, Hausmeier heißt Ministerpräsident und den Barnabitus, dem Königsgeschlecht, aber dadurch, dass er den Islam, die Araber gestoppt hat, bei Tours und Poitiers. Hier haben Tours und Poitiers. Hier war die große Schlacht, den katalanischen Feldern von Tours und Poitiers. Und man hat hier die Araber zurückgeschlagen. Da hat man gesagt, das ist der große Held. Der Retter des Vaterlandes gab es damals nicht, aber der Retter Europas gab es damals auch nicht, aber er wurde als Retter gefeiert. Und der Enkel von Karl Martell war dann Karl der Große. Wir kommen also zum zweiten Abschnitt dessen, was ich versuchte zu sagen in dem Arbeitsbogen. Inwiefern Europa? Der Mittelmeerraum war nicht länger mehr die Narbe der Weltgeschichte. Bis dahin war die Weltgeschichte ganz stark. Griechenland, Rom, Israel, Ägypten, vielleicht noch Babylon. Hier hat sich die Weltgeschichte abgespielt. War nicht mehr die Narbe der Weltgeschichte, um die sich alles drehte. Plötzlich gab es nördlich der Alpen einen neuen Schwerpunkt der damaligen Weltgeschichte. Aus dem Brodeln der Völkerwanderung wurde plötzlich ein ganz neues Herrschergeschlecht ausgeflockt oder nach oben geschoben, die Franken nehmen. 732 hatte der fränkische König, woher Hausmeier, Beauftragter für das Haus der Franken, Karl Martell, die Araber bei Tours und Poitiers besiegt und damit das christliche Abendland vor dem Überrannten durch den Islam gerettet. Wir werden das nachher noch mal ein paar Mal vertiefen, dass auch die Zusammenhänge klar werden. Ein drittes kam dazu, was ich versucht habe, im dritten Abschnitt zu sagen. Der Papst in Rom hatte allmählich durch die Jahrhunderte hindurch überhaupt erst Selbstbewusstsein sich gegeben, ich bin der Papa, der Vater der Christen. Vorher gab es einen Streit, der Patriarch von Konstantinopel, der Patriarch von Antiochien, gab verschiedene Rivalitäten, der Bischof von Rom war eben der Bischof von Rom, mehr nicht. Aber je mehr der Kaiser von Konstantinopel, wenn Sie alles wieder vergessen, will ich nur sagen, an Macht verlor, je mehr das Römische Reich zerbrach, wenn Sie mal Felix Dahn lesen, einen Kampf in Rom, werden Sie die ganzen Kämpfe in Italien erleben, hat der Bischof von Rom gesagt, ich bin der eigentliche Herrscher. Und hat sich nicht bloß so gefühlt, sondern hat auch politische Drähte gezogen, bis er gemerkt hat, so um 800, das ist das entscheidende Datum, ich kann mich auf keine politische Macht im Mittelmeerraum mehr verlassen. Byzanz sowieso nicht, Konstantinopel. Da sind die Araber, haben alles erobert. Ja, liebe Zeit, hier sind die Awaren, die nichts von mir wissen wollen. Die Langobarden haben Rom erobert. Wen kann ich denn? Ich werde ja eingeengt, mir geht die Luft aus. Wo kann ich Hilfe bekommen? Und der Bischof von Rom, der Papst, hat Hilfe gesucht bei dem gerade entstehenden Frankenreich. Nördlich verhalten. War ganz neu. Vorher hat der Papst immer seine Hilfsgruppen gesucht im Mittelmeer. Aber jetzt da im Norden entsteht eine neue politische Macht, die mir vielleicht helfen kann. Und hat den Karl Martell und schon den Pippin, den Vater von Karl dem Großen, zum König gesalbt. Er hat zwar selber der Papst kaum mehr Macht gehabt, aber hat gesagt, du bist durch Gottes Gnade jetzt zum Herrscher berufen, aber du hilfst mir hoffentlich auch gegen die furchtbaren Langobarden. Sind wir wieder bei einem Begriff des Gottes Gnadentum? Und unser letzter Kaiser, der Kaiser Wilhelm II., 1918 durch die Revolution abgesetzt wurde, gestorben 1941. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Wenn der einen Erlass geschrieben hat, dann hieß das, wir, König und Kaiser Wilhelm II. Von Gottes Gnaden. Ich bin nicht durch irgendein Parlament berufen, bin heutiger Bundeskanzler, sondern ich bin durch Gottes Gnade zu diesem Amt berufen. Eine unheimliche ideologische Auswirkung hat das Königtum. Und, dass der Papst sagte, ich habe dir, Karl Martell, Pippin, nachher 800, den Karl den Großen, ich habe dir die Weihe gegeben, ich als Papst, dass du von Gott gerufen bist. Also der Papst hat diese neu entstehende Macht der Franken aufgewertet. Dritter Abschnitt lesen wir, der römische Bischof, der sie als Papst, als Haupt der Christenheit verstand, suchte sein Bündnisheil nicht länger mehr irgendwo im Mittelmeerraum, sondern bei den Franken. Der Frankenkönig Pippin der Geile wurde zum Schutzherrn Europas, oder Schutzherrn Roms. Europa wurde zum Mittelpunkt der Weltgeschichte. Ganz neu. Karl der Große war der am Hof erzogene Sohn Pippins, 771 fränkischer Alleinherrscher und in Rom an Weihnachten 800 durch den Papst zum Kaiser gekrönt. Das Fränkische Reich wurde unter Karl ausgedehnt zu einem abendländischen Universalreich. Abendland heißt Westen, dort wo die Sonne am Abend untergeht. Abendland, seitdem spricht man vom Abendland, abendländisches Universalreich. Es fasste den größten Teil der christlichen Länder des Westens zusammen. So wurde der Frankenkönig Karl zugleich Schutzherr, ja Leiter der Kirche des Abends. Jetzt brauchen wir eine Zeit zum tief durchatmen, dass wir uns ein paar Begriffe noch einmal klar machen. Erst in der Wiederholung wird uns manches vielleicht deutlich. Nicht, dass es, verehrte Damen, zu sehr sind belastet. Also noch einmal Begriff Mittelmeerraum. Ein großer Geschichtskenner hat mir mal gesagt, das Mittelmeer war so im Altertum für die Griechen und Römer wie ein Mutterleib. Das dem fruchtbar Neues gewachsen ist, immer neue Reihen. Und dieser Mittelmeerraum wurde plötzlich nebensächlich. Einmal, wenn sich Geschichte durch die Hunnen plötzlich hier oben abgespielt hat und die Araber, die die restlichen Stämme hier zusammengedrängt hat, der Mittelmeerraum wurde fast nebensächlich. Christliches Abendland, deshalb, weil die Mohammedaner plötzlich Gebiete erobert haben, die vorher zentral und Mittelpunkt der Christen waren. Die großen christlichen Konzile haben in Ephesus, Smyrna, Pergamon stattgefunden, Antiochien, Ikonion. Heute dürfen sie kein christliches Traktat dort verteilen. Ist das doch nicht. In Nordafrika. Kleine christliche Gruppen. Aber es wurde all das, was Christenheit ist, Amerika war ja noch gar nicht entdeckt, wurde zusammengedrängt, alles was sie auch bloß pro forma Christi ist, wo es, die sie hatten taufen lassen, zusammengedrängt auf diesem neuen Gebiet des Frankenreichs. Deshalb spricht man vom christlichen Abendland. Sehr pathetisch, hochtrabend. Vieles überhaupt nicht Christen. Etwa die Sache Blutra hat sich durchgezogen bis ins Mittelalter. Oder Gottesurteile. Noch um 1520 haben sie im Remstal das schönste aller Gottesurteile, das ich kenne, vollzogen. Da haben sie sich ein paar Bauernaufstand des armen Konrad, könnte nachher vergessen, bloß als Illustration, sich verbündet gegen den Herzog, der neue Gerichte eingeführt hat. Man hat gesagt, die Herrschaft des Herzogs ist ungerecht. Und da hat die Bauern bei Beutelsbach gesagt, wir werfen die Gerichte des Herzogs, die neuen Gewichtssteine, 10 Gramm, 50 Gramm, früher hat man so für die Waage so Gewichtssteine gehabt. Wir werfen die Gewichtssteine in die Rems. Wenn sie untergehen, haben wir recht. Wenn sie schwimmen, hat der Herzog recht. Wenn sie untergehen, dann hat er gesagt, also das heißt, dass wir gegen den Herzog kämpfen werden. Wir haben Gottes Urteil gemacht. Gott müsste jetzt das Urteil sprechen. Gott hat gesprochen. Und die Mehrzahl der Aufrührer ist geköpft worden, dann im Schauen. Aber die Vorstellung eines Gottesurteils, ich mache Gott. Ich muss jetzt entscheiden, wir stellen für die Aufgabe und du sagst dann, was richtig ist. Alles viel, furchtbar viel Heidnisches hat sich bis heute durchgezogen in dem christlichen Abendland. Was Europa ist, haben wir schon mal gesprochen, Völkerwanderung, Papsttum angesprochen, die Franken. In meiner Jugend war es selbstverständlich, dass ein Begriff gab, ich sage dir Frank und frei. Das können wir hören.
Ja.
Doppelt Wort. Die Franken haben sich als die Freien verstanden. Wir sind nicht Sklaven, wie es im Römischen Reich sehr viele gab, auch in Germanischer. Wir sind die Freien. Auch der König hat nicht die einzelnen Lehensleute unterjocht, sondern Franken sind freie Leute. Ein großes Selbstbewusstsein bei den Franken. Jetzt habe ich hier geschrieben, warum wir denn jährlich der Karlspreis in Aachen verliehen, das ist jetzt ganz einfach. Karl bezieht sich auf den, der in Aachen beerdigt ist, da auch gestorben ist, Karl der Große. Und in Erinnerung, Karlspreis ist ein europäischer Preis für Leute, die sich um Europa, um das neue, vereinte Europa verdient gemacht haben. Die bekommen den Karlspreis in Aachen verliehen. Im Ulmer Münster sind ja an den Säulen große Statuen angebracht und gleich wenn man reinkommt, nach links geht, sieht man an der ersten Säule Karl den Großen dargestellt als Glaubensfahrer, genauso wie Martin Luther oder Johann Sebastian Bach. Die Frage ist für uns heute, warum wird der Karl der Große, ein politischer Herrscher, unter die Glaubensväter gezählt? Davon wollen wir nachher noch einiges hören, aber nächste Frage, Warum setzen sich heute so sehr Christen dafür ein, mit Unterschriftensammlung und allem Möglichen, dass in der europäischen Verfassung eine Gottesbezug erkennbar ist? Ich will jetzt sagen, was ein Gottesbezug, was ein Kisselbezug ist, weiß ich, aber was ein Gottesbezug ist. Das heißt, in der normalen Verfassung heißt es in unserer württembergischen Verfassung und auch in der Bundesrepublik, Grundgesetz heißt es, in der Verantwortung vor Gott gibt sich die Bundesrepublik Deutschland folgt das Grundgesetz. Also ist der Bezug auf Gott in der Verantwortung vor Gott. Im gleichen Augenblick der Streit, dass in Europa gibt es ja auch sehr viele Mächte wie Italien, die sind rein laizistisch, sagen wir, die wollen von Gott nichts wissen, wir haben ja auch Muslime als Mitbürger, lass doch Gott weg. Warum ist ein Interesse da, dass das bis in die Verfassung hinein deutlich wird? Weißt du? Weil viele sagen, wir sind doch eine christliche Tradition, selbst Karl dem Großen. Karl der Große hat sich als christlicher Herrscher verstanden, als Retter des Christentums. Und wir können doch das, was unser Erbe ist, nicht einfach verlieren. Ob die anderen alle Christen sind, wir wollen ja niemanden dazu verpflichten und nötigen, aber es soll wenigstens eine Erinnerung sein, dass Europa nicht eine rein weltliche Macht ist, sondern dass das Christentum ganz stark Europa bestimmt hat. Möchte man denn noch immer, deine Frage, versuchen, die Idee Karls endlich zu verwirklichen, nachdem das von ihm angestrebte Heilige Römische Reich, deutsche Nation, schon unter seinen Erben wieder zerbrochen ist? Welche Versuche gab es denn seitdem? Immer wieder das Heilige Römische Reich von Gottes Gnaden. Der Papst in Rom hat seinen Segen dazu gegeben, deshalb Römisches Reich, nicht die Mitte Roms, und unter dem Segen Roms ist das entstanden, deshalb nicht bloß ein weltliches Reich, sondern ein heiliges römisches Reich, deutsche Nation. So hat sich Europa verstanden. Immer wieder werden wir in der Geschichte auf diesen Begriff stoßen, das heilige römische Reich deutscher Nation. Geht auf die Vorstellung von Karl dem Großen zurück. Und immer wieder ist diese Idee mein Vater in der französischen Kriegsgefangenschaft war, 1945, 1946, haben sie ganz im Süden von Frankreich eine christlich-soziale europäische Arbeitsgemeinschaft gegründet. Weil die Christen im Gefangenenlager gesagt haben, jetzt nach dem Krieg müssen wir auch mit den Christen oder den Franzosen, die uns zwar hier inhaftiert haben, aber wir müssen doch kämpfen. Bruderschaft schließen und gemeinsam nach dem totalen Zerstörtwerden Europas als Christen Verantwortung übernehmen für den Neuaufbau Europas. Ich habe nicht gewusst, dass inzwischen in der jetzigen Bundesrepublik auch die CDU und CSU entstanden ist. Damals aus diesem Bestreben entstanden, lasst uns Katholiken und Evangelisch zusammenwirken beim Wiederaufbau unseres Volkes. Dahinter steht die Idee von Karl dem Großen. Wir als Christen müssen doch beim Staat, bei der politischen Verantwortung mitwirken. 1813, als Napoleon geschlagen war mit seiner europäischen Idee, da war der Versuch der Heiligen Allianz, Österreich, Preußen und Russland zusammen, auf der Ebene der 10 Gebote wollen wir Europa neu ordnen. Wir können die Gegenreformation, gegen das, was Martin Luther von Genf aus, Zwingli, Calvin gemacht hat, herausgelöst aus der katholischen Kirche, wir können die Gegenreformation nur verstehen, dass ich gesagt habe, Entschuldigung, jetzt haben wir doch ein Europa langsam unter dem Kaiser Karl dem V. und jetzt kommt dieser Luther und sagt, hier sind ich das alles klar ist, was ich jetzt da verklickert habe. Die Gäste dürfen auch Fragen stellen. Bitte.
Aber in so einer Zeit Karls des Großen, dieses christliche Europa, also diese Einheit des christlichen Europa, die schon da.
Nein, keine. Aber
wurde erst geschaffen im Laufe der Zeit.
Wurde erst. Ja, ja, also sollte erst geschaffen werden. Die Franken waren auch überzeugt, dass sie von Gott berufene Leute sind, so etwas zu schaffen. Ich werde nachher auch etwas von den Kriegen erzählen müssen, die der Karl Große erst geführt hat, gegen die Sachsen und gegen die Awaren und Langobarden, um erst den Raum zu schaffen und die zu christianisieren. Also das ist erst entstanden in Armutzeug. Es war mehr als eine Leitidee. Und heute sind wir weit über den Meter von weg vom christlichen Europa. Danke. Ja, wo müssen wir noch nachstoßen? Kriegen wir ganze Mathe. Wir kommen halt gleich zu den Kriegen, die Karl der Große geführt hat. Denn der Kern, habe ich gesagt, des Frankenreiches war hier in der Gegend von Metz. Im Gebiet des heutigen Niedersachsen haben die Sachsen mit ihrem Herzog Widukind gelegt. Ganz gut. Es gibt so ein schönes Niedersachsen, ich weiß nicht, ob es das gibt, wo es heißt. Fest wie unsere Eigentümer alle Zeit wir standen, wenn Stürme brausen übers deutsche Vaterland. Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen, Heil Herzog Widukind Stamm. Also, singen die Niedersachsen heute mit Begeisterung. Fest wie unsere Eigenheiten, alle Zeit hier stand, wenn Stürme draußen über das Deutsche kamen. Wie wird heute sagen, heidnisch bis dort hinaus, die haben die Irmin Suhl angebetet, eine Göttin. Sie haben Einfälle gemacht in das hessische Gebiet, da wo Bonifatius schon missioniert hatte und die Donauseiche gefällt hatte, sind die Sachsen eingebrochen. Und deshalb hat der Karl seine Hauptaufgabe gesehen, gegen die Sachsen zu kämpfen. Im Jahr 782 gab es dann die furchtbare Sachsen-Schlechterei. In Verden an der Aller. Der Adolf Hitler und seine Freunde haben das immer wieder betont, wie brutal die Christen gewesen sind, wie die edlen Sachsen abgeschlachtet haben. 4500 edlen Sachsen wurden dort enthauptet durch die Schergen von Karl dem Großen. Also es ging blutig zu, aber der Karl der Große hat sich auch in diesen Kämpfen verstanden als der Schutzherr der Christen. Die ermorden Priester, die zerstören Kapellen, die sind doch gegen die Kultur. Und deshalb hat er nicht bloß diese edlen Sachsen ermorden lassen, sondern auch seine Sachsen Gesetze erlassen. Ich lese einmal vor, wer Gewalt in diesem Capitulatio de Papibus Saxonia. Wir wissen sehr viel von Karl dem Großen, weil er einen Geschichtsschreiber hatte, den Einhard, der uns sehr viel über das Leben von Karl berichtet, sehr genau. Hier heißt es also in diesen Gesetzen, die Karl erlassen hat, wer gewaltsam in eine Kirche eindringt, wird mit dem Tod bestraft. Wer mit Gewalt einen Gegenstand aus der Kirche entwendet oder sogar das Gebäude anzündet, wird mit dem Tod bestraft. Wer aus Verachtung des Christentums die Beachtung der heiligen Fastenzeit verweigert und Fleisch verzehrt während der Fastenzeit, wird mit dem Tod bestraft. Wie ging es in eurer Küche zu in der Fastenzeit? Er selber hat sehr gern Braten gegessen, der Karl. Aber hat die Fastenzeit eingehalten. Damals ist das als katholische Sitte aufgekommen, die Fastenzeit, durch Karl den Großen eingeführt, gehalten. Von Aschermittwoch, oder wie, von wann geht es los? Beginnt doch, ja, Fastenzeit von Aschermittwoch, ja, bis hin zu Ostern. Und da war halt manche Leute, die sagen, 7 Wochen ohne, gell? Du hast Kartoffelsalat, keine Würstchen. Also, damals hat das begonnen. Wer einen Bischof, Priester oder Diakon ermordet, wird mit dem Tod bestraft. Deutlich das. damals die Sachsen auch hart zur Sache gegangen sind. Haben gemerkt, wenn wir also die Amtsträger ermorden, dann treffen wir hauptsächlich Christentum. Wer einen Toten nach heidnischem Ritus verbrennt, sodass dessen Gebeine zu Asche werden, wird mit dem Tod bestraft. Damals ist das auch gekommen, dass also, wie gesagt, die katholische Kirche ist, hat früher lange nicht mitgewirkt bei Kremationen, bei armen Großen, gekommen, weil das eine römisch-heidnische Sitte war. Wer es an der Treue gegenüber dem König fehlen lässt, wird mit dem Tod bestraft. Jeder ungetaufte Sachse, der sich unter seinen Landsleuten zu verbergen sucht und so die Annahme der Taufe verweigert, wird mit dem Tod bestraft. Bis der Karl gemerkt hat, so kann man das Christentum nicht einführen. Über der Sachsenschlechterei und über den Gesetzen hat er gemerkt, so nicht. Und sein Berater, der Alcuin, ein Gelehrter von York, Karl der Große hat auch seine Gelehrten von den Angelsachsen geholt. Ganz begabter Mann, der die Klosterschule von Tours aufgebaut hat als Zentrum der europäischen Kultur, der hat dem Karl gesagt, so nicht. Du darfst nicht durch Bestrafung und durch Zwang Leute zu Christen machen, sondern durch die Predigt des Evangeliums. Und so wurden in dem niedersächsischen Raum ganz erstaunlich nah beieinander Bischofssitze gegründet. Paderborn, Osnabrück, Münster, Verden, Bremen, alles nur sogar ein paar Kilometer auseinander. Weil er gewusst hat, jetzt muss ich missionieren, wirklich mit dem Evangelium. Bis heute sind das ja große Bischofssitze. Herford war ein berühmtes Kloster von Karl dem Großen gegründet. Gandersheim war oben berühmte Klöster. Er hat plötzlich umgestellt von Zwangsbekehrung hin zur wirklichen Einladung zum Glauben. Jetzt machen wir aber ein bisschen Pause, schnappen Luft, wie viel, 5 Minuten oder wie viel? Eines, der Geschichte sagt, ein Marseillais, diese Nationalhymne der Franken, die ist im Kloster von Saint-Denis bei Paris entstanden, alte Kultur. Und da heißt es, das berühmte Volk der Franken, von Gott selbst erschaffen, tapfer in Waffen und beständig in Friedenssehnsucht, weise im Rat, von edlem Aussehen, von unversehrter Reinheit, von ausgezeichneter Gestalt, wagemutig, schnell und stürmisch, zum wahren Glauben bekehrt und frei von Ketzerei, suchte nach dem Schlüssel der Weisheit und strebte nach seiner Gesittung gemäß nach Gerechtigkeit und bewahrter Frömmigkeit. Und da hat ihnen Gott den Karl geschenkt, so heißt es da in diesem großen Lied. Heil sei Christus, der die Franken liebt. Er möge ihr Reich wahren und erfülle ihren Herrscher mit dem Licht seiner Gnade. Also ein großes Selbstbewusstsein. Und deshalb hat der Karl, wenn er seine Kriege geführt hat, er verstand sich als Schutzherr der Christenheit, weil er gesagt hat, das was früher christlich war, die ganzen Gebiete sind verloren gegangen, jetzt vielleicht kann ich, ich sage immer so eine Art Rettungsfloß für den christlichen Glauben schaffen, in meinem fränkischen Reich, auf dem sich die Reste des christlichen Glaubens retten können. Und wenn er seine Kriege geführt hat, dann, bevor der Kampf losging, wurde 3 Tage gefastet. Niemand durfte überhaupt etwas essen, bloß kein Fleisch essen. Die Priester, Soldatenprediger, die Kriegsprediger mussten barfuß und mit geschwärzten Gesichtern durchs Lager laufen. Und er selbst hat sich verstanden als den Josua, der jetzt die Kriege geführt. Und der Papst, so hat er es darstellen lassen, ist wie der Mose, der auf des Berges Spitze betet, mit der Hilfe von Aaron und Hur, der die Arme hält. Aber der Papst hat sich sonst ins weltliche Geschäft nicht einzumischen. Der betet für meine Sache und ich kämpfe, aber mit der Hilfe Gottes und deshalb möchte ich fasten. Das Heer war großartig ausgerüstet. Die fränkischen Schwerter, die waren berühmt, edler Stahl. Karl hat sogar eine Art Gesetz erlassen, dass die fränkischen Schwerter nicht ausgeführt werden dürfen nach Skandinavien. Die waren dort hoch begehrt. Weil im Fränkischen Reich war offenbar die Herstellung dieses wertvollen Stahls, Geheimrezept, auch der Brustpanzer. Auf einem der Bilder sieht man ja diesen fränkischen Panzer dargestellt, hier diesen Kettenpanzer. Mit dem war Karl meist ausgerüstet. Jetzt will ich sehen, ob ich einmal die Stelle noch finde, wie die fränkischen Soldaten ausgerüstet waren. Mit Langspeer. Sie mussten stellen, die freien Franken, wenn der König gerufen hat, einen Rundschild mitbringen, Kleidung für 3 Monate. Jedes Dorf musste auf Wagen Proviant für 3 Monate mitbringen, von dem durfte während der Anfahrt zum Schlachtfeld nichts gegessen werden, musste Rückhalt sein. Brustpanzer, Köcher mit Pfeilen, ein Langschwert und ein Kurzschwert, Helm, mussten die alles selber mitbringen, ihre ganze Ausrüstung. Und man rechnet etwa, dass die Heere, wenn er dann die Slawenkriege geführt hat, die Tatarenkriege bis weit nach dem heutigen Ungarn hinein und nach Kroatien, vor allem die Besiegung der Langobarden, er hat damit den Papst wieder Luft geschaffen, die Langobarden hat den Papst bloß zusammengedrängt auf seinen Vatikan. Bei den Kriegen hat er etwa 100.000 Fußvolk gehabt und 36.000 Reiter, also kein Vergleich mehr mit den heutigen Armeen, aber überhaupt die Bevölkerung war ja lange nicht so stark wie die heutige Bevölkerung, ist ein großes, für damalige Verhältnisse starkes Heer. Jetzt sind wir also bei diesem Punkt von unserem Zettel zur Person. Vielleicht soll ich doch zur Person sagen, nicht bloß 1,92 Meter, sondern er war auch ein großer Sportler. Bis ins hohe Alter ist er gern geschwommen. Es gab Bäder, vor allem in Aachen. Und er hat die Vielzahl seiner Söhne immer dazu ermutigt, im ausdauernden Schwimmen da in diesen Badeanstalten von Aachen, diesen warmen Quellen, die es in Aachen gab. Er hatte 10 reguläre Frauen, der Karl, und vielleicht 27 Friedelfrauen, diesen. Bibel heißt die Krebsweiber Nebenfrauen, meist aus politischen Gründen wurden die angeheiratet von den Langobarden, wieder eine Prinzessin, aber die Kinder aus diesen Ehen, eine große Zahl von Kindern, hat er sehr geschätzt, er hat sehr übel genommen, wenn jemand eine seiner Töchter heiraten wollte. Er wollte lieber die Töchter bei sich behalten. Wunderbare Namen hat er ihnen gegeben, auch die Söhne hat er versucht am Hof zu erziehen, aber er hat nicht viel Glück gehabt. Die 2 begabtesten Söhne, die er eigentlich als Nachfolger haben wollte, sind sehr jung gestorben. Ganz einfache, fast spartanische Lebensgewohnheit, sehr früh aufgestanden, einfach gekleidet. Und er hat für jeden ein ermutigendes Wort gehabt. Er muss eine Regentenpersönlichkeit gewesen sein, der mit Verständnis auf Menschen zugegangen ist, auch sich interessiert hat für jeden Menschen. Er wird immer wieder geschildert von Einhard als ein geradezu idealer Herrscher, der Menschen Herzen gewonnen hat. Also das zur Person. Später hat der Kaiser Barbarossa, der Hohenstaufer, dafür gesorgt, dass der Karl dann auch heilig gesprochen wurde. Er gehört zu den katholischen Heiligen, weil er das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das Rettung des Christentums betrieben hat. Das zur Person, Karl als Feldherr und Eroberer, ist das zugleich als Missionsepoche zu werden. Am Anfang, wie er mit den Sachsen umgegangen ist, sicher nicht. Aber auf der anderen Seite, dass unter Adolf Hitler und seinen Leuten das Christentum dargestellt wurde, das sind doch die Sachsenschlechter, die unsere edlen germanischen Sachsen so abgeschlachtet haben. Das ist bloß die eine Wahrheit. Weil dann durch Karl den Großen und durch die pädagogische und religiöse Arbeit, die von Hildesheim, Paderborn, Münster, Osnabrück, Bremen ausgegangen ist, in diesem wilden Sachsenstamm plötzlich eine neue Kultur entstanden ist, weil wir heute sogar einen Bundeskanzler aus Niedersachsen haben. Also, in Niedersachsen, das war ja auch dann ein Herz einfach unserer deutschen Kultur, das muss man auch sehen, so arg mit dem Glauben ist nicht bis heute schwierig. Ich kann auch die Frau Bischöfin Käßmann in Hannover fragen, wie es mit dem Glauben in Hannover steht, und man merkt, da ist also auch nicht viel arg, viel los. Keine unbedingt gesegnete Geschichte. Aber all diese Stämme der Slawen und Awaren wurden christianisiert. Am schwierigsten war mit den Bayern. Die Bayern sind immer, die wollen immer was Besonderes sein. Die Bayern hereinzuziehen, der Karl hat mit großen Versprechungen für den Herzog Tassilo versucht, sie ins Reich, in das Frankenreich hineinzubinden. Er hat extra für die Bayern da, für diesen großen Stamm der Bayern, das Erzbistum Salzburg. Ihm war es wichtig, dass die allgemeine Bildung, die Kulturgüter, die im Mittelmeerraum mit der Arbeit der Kirche verbunden waren, auch das Erbe, das edle Erbe des Griechentums, das römische Denken, das römische Recht, mit dem Christentum verbunden wieder in das neue Europa einströmt. Verbindungsstück war diese Klosterschule, an der Alcuin, der Engländer, der Angelsachse, gewirkt hat. Ist klar, sprechende Angelsachse hat natürlich Normännisch gesprochen, hat das frühe Englisch gesprochen, Lateinisch gesprochen, hat die fränkische Sprache benutzt. Im Frankenreich gab es eine Vielzahl von Sprachen. Erst durch Martin Luther wurde ja eigentlich die deutsche Sprache, die wir als deutsche Schrift und Hochsprache haben, gesehen. Früher konnten sich Baden und Bayern nicht verständigen, es waren bloß Dialekte, es waren Fremdsprachen. Deshalb war es sehr wichtig, dass auch in diesem Frankenreich die Kirchensprache, die lateinische Sprache, sich als offizielle Amtssprache durchgesetzt hat. Es war die grundlegende Idee von Alcuin, dass von der Klosterschule St. Martin in Tours auch eine Art universitärer Bildung nach Europa ausging nicht. Der Alcuin hat zu sehr im lateinischen Denken, war zu sehr im lateinischen Denken befangen. Seine Konzeption von Bildung hat sich dann durchgesetzt bis ins 19. Jahrhundert an den Universitäten. Aber zur Allgemeinbildung hat es nicht gereicht. Einhard, habe ich gesagt, Geschichtsschreiber, Alcuin, bloß dass mal diese Namen gehört haben. Bautätigkeit. Auch hier hat Karl der Große versucht, die edlen Baustile des Altertums, wenn man hier diese Pfalzkapelle sieht in Aachen, wird man erinnert an Ravenna, an das Grab des Theodoros, man sieht auch manche Baustile von Rom. Es war am Anfang beim fränkischen Kirchenbau übernommen worden, die Basilika. Ganz einfache Kirche mit einem Turm, aber dieses einfache Langhaus. Und jetzt hat der Karl gesagt, übernehmt doch auch die Schönheit der Kirchengebäude, und hat deshalb in Aachen diese Pfalzkapelle bauen lassen, die sich in Deutschland nicht durchgesetzt hat, sondern es hat sich dann mehr der romanische Stil, hier sehen wir schon die Rundbogen in dieser Pfalzkapelle, hat sich so durchgesetzt, dass die ehemaligen Basiliken erweitert wurden an den Fenstern, mehr zum romanischen Stil, schon aus dem Romanischen, meint das Römische, die Beziehung zu Rom hin. Aber Karl hat hier bis zur Bautätigkeit Impulse gegeben. Nächster Punkt, den ich hier genannt habe, auf Ihrem Arbeitsblatt, neben Bautätigkeit, Einführung der Sonntagsruhe und von christlicher Volkssitte. Jetzt muss ich weiter ausholen, der Sonntag ist ja eigentlich eingeführt worden, durch wen? Ja, durch den Konstantin, im Jahr 321 nach Christus, im Römischen Reich Sonntag eingeführt worden. Und Sie merken, wenn der Karl in seinem fränkischen Reich dafür wieder gesorgt hat, dass der Sonntag eingehalten wird als Ruhetag und als Tag des Gottesdienstes, hat er sich natürlich seinerseits wieder auf Konstantin bezogen, auf den ersten großen christlichen Herrscher. Es sind immer wieder Leitideen dann auch beim Karl durchgebrochen. Er war nicht in allem originell, dass er alles selber erfunden hat, sondern hat auch sehr viel übernommen. Und hat dafür gesorgt, dass wer sich Christ hieß, wer getauft ist, musste mindestens das Vaterunser auswendig können und das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer, Himmelswerten an Jesus Christus. War gar nicht selbstverständlich, dass das Glaubensbekenntnis bekannt ist. Und ich denke, wenn man heute manche Konfirmationen besucht, wo die Konfirmanden, wenn sie miteinander das Glaubensbekenntnis aufsagen sollen, nach den ersten Sätzen bloß noch die Lippen bewegen, wie unsere Bundesligaspieler oder Nationalfußballspieler bei der Nationalhymne. Also das war schon bei Karl dem Großen das Mindeste, was man kennen sollte, das Glaubensbekenntnis. Das war in dieser fränkischen Sprache, von der wir heute kaum mehr genau wissen, wie sie war, weil der Einhard wieder in Lateinisch, aber sozusagen in der Volkssprache. Karl der Große war auch wichtig, die Geschichten, sozusagen die alten germanisch-fränkischen Sagen, die er in seiner Jugendzeit gehört hat, dass die aufgeschrieben werden. Er hatte auch damit sozusagen einen Baustein geliefert zum Werden der deutschen Sprache. Es gibt in dieser altfränkischen Literatur Sammlungen, die schon wieder auf Karl zurückgehen, Volksgeschichten, die gesammelt wurden. Aber das Vaterunser sollte, auch die Predigt sollte in der jeweiligen Landessprache erfolgen. Die Gottesdienstform, die Messform sollte vereinfacht werden. Man hat zwar im Laufe der Zeit dann die römische Ordnung der Messe übernommen, aber Karl war es wichtig gewesen, macht doch den Gottesdienst einfach schlicht, dass die Leute das verstehen, dass auch nicht zu lang dauert. Er hat eingeführt, dass das Geläute in den Kirchen ist eine Erfindung gewesen, dass man Glocken gehabt hat, dass man überhaupt Glocken gießen konnte. Und zuerst wurden die Glocken geläutet zu den altkirchlichen Horen, zu den Zeiten, in denen die Gebetszeiten sind. Daraus wurde das, was wir heute hatten mindestens, das Gebetsläuten. Wann ist das erste Gebetsläuten morgens? 6 Uhr, jawohl. Das heißt also nicht, dass die Leute aufstehen müssen, die um 6.42 Uhr die S-Bahn erreichen wollen. Sonst in Schondorf klagt jetzt hier doch mit den Leuten nicht auf, sonst müssen wir nicht mehr noch auf den Zug müssen. War Gebetsläuten, 6 Uhr. Wann war wieder das nächste Läuten? 9 Uhr. 9, ja. Da sagen manche Leute, da wird gefespert. Das ist Vesperläuten. Das war natürlich Gebetszeit. Es war 11 Uhr Läuten, 15 Uhr Läuten. Sterbestunde Jesu und das Abend, die Abendglocke. Einfach Gebetszeiten, schade, dass wir das verloren haben. Noch meine Großmutter hat natürlich, wenn die Abendglocke geläutet hat, gebetet, lieber Mensch, was mag es bedeuten, dieser späten Glocke läuten, sie bedeutet allzumal meines Lebens Ziel und Zahl. Dieser Tag hat abgenommen, bald wird auch der Tod herkommen und so weiter. Also man hat gebetet zur Abendglocke. Heute sagt man, jetzt geht gleich bei heute oder Tagesschau los. Von Karl dem Großen eingeführt. Ihm war es überhaupt wichtig, dass er den Finger drauf hat auf den kirchlichen Angelegenheiten. Deshalb, nächstes, er hat die Bischöfe bestimmt und ernannt. Er hat gesagt, wo die Erzbistümer hinkommen und wer als Bischof ernannt wird. Lauter loyale Bürger des Fränkischen Reichs. Der Papst hat zwar furchtbar geschluckt, weil er gesagt hat, die Bischöfe ernenne ich. Tue ich ja bis heute. Das Domkapitel von Rottenburg kann vorschlagen, Dreiervorschlag, wen sie gerne hätten als Bischof, aber in Rom wird entschieden, wer Bischof wird. Und der Karl hat gesagt, Entschuldigung, ich bin der Herrscher, du bist bloß der, der die Fürbitte tut, die Entscheidung trifft, ich bin der Josua, der die Kriege führt und das Amt bestimmt. Deshalb hat er als Erzbistümer, und das macht etwas schon deutlich, neben den bisher bestehenden 12 französischen Erzbistümer, die es da gab, hat er in Deutschland die Erzbistümer Mainz, Köln, Trier und Salzburg für den österreichischen Raum bestimmt. All das andere Papst von Hildesheim, was ich vorher gesagt habe, waren Bistümer, normale Bischofssitze, Erzbistümer, war das gut. Auch hier Trier, man könnte sagen, das ist doch so nah bei Mainz und Köln, warum gerade Trier? Weil natürlich Trier die alte römische Kultur hat. Das war ein Programm. Trier, da hat der Kaiser Konstantin ums Jahr 320 residiert. Und der Karl wollte ja mit seinem Europa das, was gut war am alten römischen Reich, Mittelmeerraum, herüberretten nach Europa. Und wenn da schon eine Tradition da war, sollte Trier ein Stützpunkt sein. Heute sagt man, Trier ist der Karl Marx geboren und weiß gar nicht mehr, was das für eine Geschichte bis ins 4. Jahrhundert hinein hat, die von Karl wiederbelebt wurde. Die Kirche muss auch leben, sie braucht Geld. Unser heutiger Streit um die Kirchensteuer, ob das ausreicht und Staatsmittel und ob der Staat die Kirchen, Kindergärten mitbezahlt. Bei Karl dem Großen wurde eingeführt, jeder freie Franke zahlt den Zehnten an die Kirche, den Zehnten seines Einkommens, so wie es im alten Israel auch schon war. Das war die Form der damaligen Kirchensteuer. Problem ist entstanden, von Karl klar gesehen, bis hin zu Karl dem Großen gab es eigentlich nur Zentralkirchen, die für die ganze Region ausgestrahlt haben. Meist waren das Bischofskirchen und der Bischof hat noch Wanderbischöfe gehabt, die ins Land hinausgingen und vor Ort so ein bisschen Gottesdienste gehalten haben. Aber die Zentralkirche, die Bischofskirche, war die eigentliche Kirche. Und die Franken haben aber gesagt, wir haben hier unser Dorf und hier eine kleine Stadt, warum sollen wir nicht auch eine Kirche haben? Man hieß das dann Eigenkirchen. Wir haben selber unsere Kirche und wir stellen auch einen Priester an. Der Karl sagt, Augenblick, es darf nicht jeder gerade einen hergelaufenen Menschen, der ein bisschen fromm ist, als Priester anstellen. Die müssen auch bestimmte Qualifikationen haben, dass sie eine theologische Ausbildung haben. Sie müssen in Tours ausgebildet sein oder in den von Tours abhängigen Ausbildungsstätten. Es kann niemand Priester werden, der nicht eine solide Bibelschulausbildung hat. Also, deshalb haben wir auch Bibelschule, nicht? Der darf nicht bloß ein bisschen fromm da ein paar Sätze sagen, sondern muss wirklich etwas wissen. Und auch die Eigenkirchen, diese entstandenen neuen Kirchen, haben das Recht, den Zehnten von ihren Gemeindegliedern zu erheben. Das war der Anfang dessen, was wir heute haben, dass zwischen Flensburg und Oberammergau jeder Quadratmeter des Bodens zu irgendeiner Kirchengemeinde gehört. Man spricht von der Parochie, das ist ein Ausdruck, der schon von Karl dem Großen stammt. Das heißt, die Region gehört zu der Kirche und zu dem Parochie. Parochie heißt eigentlich die Region, das Gebiet. Damit man sagen kann, ich gehöre nach Eidlingen und ich gehöre nach Darmstadt. Es gibt eine ganz feine Grenze, wo die Aussiedlerhöfe ganz genau wissen, ich gehöre gebietsmäßig dorthin oder dorthin. Das hat unter Karl dem Großen begonnen, mit Einnahmequelle des Zehnten, dass die Versorgung da war. Zum Priesterdienst, das haben wir eben besprochen, wurden nur geeignete Kleriker zugelassen, also Geistliche zugelassen, sonntägliche Predigt in der Landessprache, Einteilung des Reiches in Parochiesprenge. Und damals schon gab es einen Dekan für etwa 10, Dekan heißt ja in manchen Sprachen 10, für etwa 10 Gemeinden wurde ein Oberaufseher, ein Erzpriester eingesetzt, um die Pfarrer ein bisschen zu beaufsichtigen. Wie es in jeder Schule einen Rektor gibt, in jeder Schwesternschaft eine Oberin, hat man auch gesagt, für eine Region ist dann ein Erzpriester zuständig. Und der steht wieder unter dem Bischof. Der Bischof hat die Aufgabe der Visitation, dass er jeweils die Gemeinden besucht und guckt, dass alles in Ordnung läuft. Dass der Zehnte, der eingenommen wird, nicht fürs Privatleben verbraucht wird. Karl der Große legte ganz großen Wert darauf, dass die Pfarrer ganz einfach leben. Und dass sie nicht den Zehnten, der hereinkommt, für ihre eigenen Bedürfnisse verwenden. Er hat eingeführt, dass es Taufunterricht gibt. Die Massentaufen, wie es bei den Sachsen üblich war, wurden abgeschafft. Auch dass die Laien gebildet wurden. Und er hat in der fränkischen Theologie, wie man das heute sagt, sehr viel geleistet. Aber jetzt haben wir den Zentralpunkt noch gar nicht erwähnt. 800 wurde dieser Karl, der Schutzherr des Abendlandes, der Retter Europas, der Retter des Christentums in Rom, vom Papst zum Kaiser gekrönt. Vorausgegangen war einmal, dass Karl der Große das Langobardenreich besiegt hatte und dadurch dem Papst in Rom etwas Luft verschafft hatte. Damals ist der Kirchenstaat entstanden, dass man dem Papst auch ein kleines Gebiet gegeben hat, in dem er bis heute seine eigenen Briefmarken herausgeben kann, ein eigenes Gebiet. Der Papst hat seine Botschafter von allen anderen Nationen bei sich, sein eigener Staat, der Kirchenstaat, war er dem Karl verpflichtet und hat gesagt, also ich möchte dir dann dem Schutzherr der Christenheit die Kaiserwürde verleihen. Vielleicht finde ich jetzt nochmal, jawohl, bei Alcuin ist ein Brief erhalten, in dem der Papst seinem geliebten David, der hat ja den Karl den Großen als den David als Priesterkönig bezeichnet, Gott hat dich zum Herrn des Reiches gemacht. Die guten Wünsche deiner Diener begleiten dich. Rom, das Haupt der Welt, dessen Beschützer du bist, der Papst, der höchste Priester des Weltkreises, erwarten dich. Möge dich die Hand Gottes führen, dass du glücklich über die weite Erde herrschest. Kehre bald nach Rom, geliebter David. Wir bereiten uns beglückt auf deinen Einzug vor. Also zu der Papst geschrieben, große Dankbarkeit, was der Karl ihm getan hat. Jetzt war die Frage, wie kann denn die Krönung zum Kaiser vor sich gehen? An und für sich war es Sitte, früher bei den Krönungen der byzantinischen, also der Kaiser in Konstantinopel, dass zuerst das Volk auf die Frage, wen wollt ihr zum König haben? Und dann haben die geschrien, Isidor oder irgendeinen Namen, ja, Halleluja! Die Frage, die wir vom Prozess Jesu kennen, dass der Pilatus fragt, wollte wen zum König haben? Die Akklamation des Volkes ist ganz wichtig, dass die sagen, jawohl, wie man heute Abstimmung macht, okay? Ob 60% für einen sind. Akklamation des Volkes, daraufhin die Krönung durch den obersten Geistlichen, durch den Patriarchen von Byzanz, oder das war, und danach der Kniefall dessen, der ihm die Krone aufgesetzt hat, vor dem neuen Herrscher. Und da wollte sich der Papst drum drücken, dass er gesagt hat, ich möchte noch keinen Kniefall machen vor dem Karl, also ich möchte ihn zwar salben und so weiter, aber den Kniefall mache ich nicht. Und deshalb muss es sich so abgespielt haben, genau weiß man es nicht, dass also, als der Karl in die damalige Laterankirche kam, der Papst ihn bloß mit einem Kopfnicken begrüßt hat und dann ihm die Krone aufgesetzt hat und so vollgesetzt hat, wollte ihn zum Kaiser haben. Er hat sich den Kniefall erspart. Bei den Nazis hat es immer geheißen, die hatten unseren guten Karl genötigt, vor dem Papst selber niederzufallen. Das war ganz anders, aber die Frage, ob der Papst vor dem neuen Kaiser niederfällt. Und das hat er sich erspart. Jedenfalls galt er jetzt als der Herrscher von Roms Gnaden, der Kaiser über das europäische Gesamtreich. Und das hat er auch mit großer Würde getragen, bis er dann wenige Jahre darauf in Aachen verblichen ist und dort beerdigt wurde. Wie vorher schon angedeutet, Gott hat auf diese ganze Konzeption politische Macht als Schutzherr der gesamten Christenheit, ein christlicher Glaube, so wie es Reich vereinigt, hat nicht unbedingt seinen Segen gegeben. Aber eine faszinierende Idee ist es bis heute geblieben, sollten nicht wir Christen dafür sorgen, dass wir in Europa, egal ob Kroatien oder Schweden oder
Polen oder Frankreich, Spanien, wir sind alle irgendwo abhängig vom Christentum, geprägt vom Christentum. Sollten wir nicht zusammenstehen, dass wir auch politisch eine Macht werden? Frage jetzt an Sie. Wo hat denn in einem anderen Kontinent diese Leitvorstellung, der christliche Glaube sollte auch politische Auswirkungen haben und ein Reich zusammenbinden? Wo hat denn das Wirkung gezeigt? Bis hin auf die Geldnote, auf der steht, in God we trust. Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika, haben im Grunde genommen schon von den Pilgervätern diese Idee gehabt, unsere Nation, von New York bis Los Angeles, soll zusammengehalten werden durch christliche Wertvorstellungen. Und in Amerika ist deshalb, bis hin zu Willow Creek oder sowas, viel leichter, Menschen mit dem christlichen Glauben zu erreichen, weil in Amerika selbst die, die keiner Gemeinde zugehören, sagen, you have to believe in God. Ja? Also das sollte man irgendwo einfach an Gott glauben. Also da ist eine religiöse Grundströmung ganz anders da als in unserem auch vom Atheismus angesteckten Europa, über das so viele andere Strömungen gegangen sind. Ich wollte Ihnen das deutlich machen, dass diese Leitidee, die der Karl der Große hatte, die immer wieder bei uns durchgebrochen ist in Europa, in Amerika mindestens stärker sich durchgehalten hat als bei uns in Europa. Jetzt habe ich es ja unterschiedlich mit einer Fülle von Vorstellungen, aber auf der einen Seite haben Sie mal Ehrfurcht vor dem, was der Karl der Große geleistet hat in einer turbulenten Zeit. Wenn keine gemeinsame Sprache da ist, man kann sich das gar nicht vorstellen. Die Lebensbedingungen damals, wie kalt das im Winter war, keine geschützte Kleidung, die Nahrung, Armselig, überhaupt das ganze Einkommen armselig, wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, dass hier doch so eine gesamte Reichsidee verwirklicht werden konnte. Und denken Sie immer dran, wenn ich so sage, die Erzbistümer, Karl hat gewusst, ein politisches Reich, in dem nicht ein gemeinsamer Glaube ist, kann man gleich vergessen. Es sollte zusammengehalten werden durch gemeinsame Werte, gemeinsame Wertvorstellungen. Ich habe ganz neu auch in der Vorbereitung für diese Stunde, zu der Sie mich freundlicherweise eingeladen haben, eine neue Hochachtung vor dem bekommen, was Karl geleistet hat. Und eine gewisse Trauer, dass das nie ganz hingehauen hat in Europa. Jetzt hätten wir noch ein paar Minuten, 3-4 Minuten für weitere Rückfragen, was ich Ihnen schuldig geblieben bin. Also es gibt das wunderbare Buch, das meine Frau mir gestern noch von der Bücherei besorgt hat. Pierre Richer, ein Franzose, die Karolinger, eine Familie formt Europa. Finden Sie auch sehr viele schöne Details, die uns der Einhard gegeben hat. Sie sind dran mit Rückfragen. Jetzt hätte ich überhaupt nichts verstanden von dem, was Sie sagen wollten. Wenn Sie das, was ich Ihnen ausgeteilt habe, in Ihr Faltblatt hineinnehmen, dann sehen Sie diese erste Spalte, die vielleicht noch wichtig zum Aussehen vom Karl. Und auf der Rückseite König der Franken und ein Rückblick, bei dem deutlich wird, was bis heute nachwirkt an der Konzeption von Karl dem Großen. So stehen Sie ja noch auf mich zu kommen. Wir machen Schluss jetzt. Darf ich mit Ihnen beten? Jesus Christus, du bist der König dieser Welt. Und bei aller Begeisterung für große Konzeptionen machst du immer wieder deutlich, ohne deinen Segen, ohne dein Ja hat alles keinen Wert. Aber wie groß das ist, dass wir auch Achtung haben können vor dem Leben und vor dem, was du uns geschenkt hast. Gib, dass du in dem kleinen Bereich, in dem wir wirken können, wir durch dich geleitet werden und nicht eigenen Traumvorstellungen folgen. Amen.